Ja, vielen Dank, Jürgen, für die beiden Verse. Bevor ich in die Predigt einsteige, möchte ich euch nochmal ganz herzlich grüßen, auch aus Gusternhain. Schön, dass ich heute hier mal bei euch sein darf, wenn der Andreas gerade anderweitig bei der Skirennsch heute predigt. Richtig schön, dass diese Gelegenheit da ist. Und gleichzeitig möchte ich euch auch ganz herzliche Grüße vom Christusforum Deutschland mitbringen. Ich habe ja vor 3 Jahren meine Pastorenstelle in Gusternhain aufgehört, um dann im Christusforum Deutschland, unserem Gemeindeverband, zu arbeiten. Dort bin ich primär so im Gemeindeberatungskontext jetzt unterwegs. Wir sind aber trotzdem in Gusternhain geblieben, fühlen uns da wohl, werden da auch bleiben. Aber von der Seite darf ich euch dann auch ganz herzliche Grüße mitbringen, weil es für uns als Christusforum einfach auch etwas Besonderes ist, wenn wir in den unterschiedlichsten Gemeinden unterwegs sind, nicht nur in unserem Kontext. Deswegen ist es immer wieder schön, da auch über die eigenen Grenzen hinaus zu blicken. Deswegen genieße ich es, dass hier einfach auch dieser Kontakt da ist, auch zu euch nach Mademühlen, und dass ich in der Weise dann heute nochmal bei euch sein darf. Ich habe die Predigt heute genannt, wenn der Funke überspringt. Und jetzt könnte man aufgrund der Außentemperaturen sagen, so richtig hat sich der Winter noch nicht angekündigt, ja, zumindest für unsere Verhältnisse. Aber wir alle sind es ja gewohnt, aufgrund dessen, dass wir wissen, wo wir wohnen, wie wir uns auf Weihnachten bzw. den damit verbundenen Winter auch vorzubereiten haben. Ist also klar, an einem gewissen Punkt bedeutet es Reifen wechseln. Manch einer erinnert mal den Nachbarn vielleicht. Manchmal hat man den Eindruck, wenn einer die Reifen in der Einfahrt wechselt, dann ist das wie so eine Kettenreaktion. Ne? Dann fängt der nächste an und einer nach dem anderen sorgt dafür, dass das Auto fertig gemacht wird. Vielleicht guckt auch der eine oder andere, wo sind eigentlich die Schneeketten für den Fall der Fälle. Es wird geguckt, hat man Salz zu Hause, es wird geguckt, ist der Schneeschieber noch intakt, und vielleicht hat der eine oder andere sogar die Fräse zu Hause für die harten Tage im Jahr. All das gehört irgendwie so zu unseren Breitengraden dazu, sich auf den Winter vorzubereiten. Das ist bei weitem nicht überall so. Ich bin zum Beispiel groß geworden in der Nähe von Dortmund, in Lünen, und wenn mich meine Eltern im Winter besuchen kommen, haben wir sehr häufig in Gusternhain schon das Problem gehabt, dass meine Eltern irgendwo Probleme haben, nach Gusternhain zu kommen, weil die immer nur mit Allwetterreifen unterwegs sind. Für sie bedeutet Vorbereitung auf den Winter dahingehend was ganz anderes. Und so sind wir, glaube ich, an vielen Stellen, ist auf jeden Fall gewohnt, uns auf Dinge vorzubereiten, die irgendwie sich schon ankündigen. Aber es ist halt sehr unterschiedlich, wie die Vorbereitungen dann aussehen. Und diese 2 Verse, ich will sie uns gleich noch einmal kurz lesen, die wir schon gehört haben, sie sind auch Ankündigungsverse, auf das dort etwas auf uns zukommt. Das hat damals zu Zeiten Jesu schon die Menschen betroffen. Es hat damals schon das Volk betroffen, als diese das Volk Israel betroffen, als diese Aussagen getätigt wurden. Und das ist auch für uns immer wieder ein Aufruf in den Blick zu bekommen, dass da etwas angekündigt war, was offensichtlich groß gewesen ist und groß sein sollte. Und deswegen lese ich uns jetzt diese beiden Verse auch noch einmal. Zunächst einmal Micha 5, Vers 1. Da kommt's. Doch dir, Bethlehem im Gebiet der Sippe Ephrat, lässt der Herr sagen, so klein du bist unter den Städten in Juda, aus dir wird der künftige Herrscher über mein Volk Israel kommen. Sein Ursprung liegt in ferner Vergangenheit, in den Tagen der Urzeit. Und Jesaja 7, Vers 14. Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einem Sohn das Leben schenken, der wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Die Ankündigung, da kommt etwas auf euch zu, habt das im Blick, diese Merkmale. Und ich sagte es gerade schon, unterschiedliche Ankündigungen werfen unterschiedliche Vorbereitungen auf. Der Winter bringt seine eigene Vorbereitung mit sich. Keine Ahnung, wenn wir hinter uns ein Blaulicht entdecken, dann wissen wir müssen rechts ranfahren. Ja, da kündigt sich der Rettungswagen an. Das bedeutet, wir müssen dafür sorgen, dass da eine Rettungsgasse entsteht. Was bedeutet das, wenn Jesus Christus, der Retter der Menschheit, der Messias, angekündigt wird? Was bedeutet es, wenn wir diese Adventszeit haben? Wir sind ja jetzt heute schon am dritten Advent, sprich, wir haben ja schon einen ganzen Abschnitt dieser Adventszeit hinter uns. Inwiefern hat diese Vorweihnachtszeit für uns auch etwas Ankündigendes, etwas Vorbereitendes auf das, was wir dann final an Weihnachten feiern? Es geht darum, die Geburt von Gottes Sohn zu feiern. Das Kommen von Jesus Christus. Für viele von uns ist das klar. Weihnachten wird zu diesem Zweck gefeiert. Und dazu gehört diese dreieinhalbwöchige Adventszeit. Die Geburt, das Kommen des Sohnes Gottes, das war für die Menschen in der damaligen Zeit jedoch auf der einen Seite offensichtlich, ja, da wurde etwas ausgesprochen von den damaligen Propheten unter anderem, aber es war nie genau klar, wer diese Person dann am Ende wirklich sein wird. Ich will uns einfach noch mal ein paar Stichworte geben, Dinge, die noch in Bezug auf Jesus angekündigt wurden. Also der Ort Bethlehem wurde angekündigt, hatten wir gerade schon gelesen. Es wurde angekündigt, es wird einen Einzug geben in Jerusalem auf einem Esel. Jesaja 9. Es wird eine Jungfrauengeburt damit einhergehen. Jesaja 7. Dieser Jesus, er wird für 30 Silberstücke verkauft werden. Da geht es nicht nur um die Geburt, sondern auch um das Leben von Jesus. Und es ist auch klar, Jesaja 53, Jesus stirbt mit Verbrechern. Also da werden auch Marker gesetzt, die das Leben von diesem Jesus prägen werden. Und all das sind Marker, die den Leuten damals helfen sollten, zu erkennen, wer wirklich dieser einzigartige Jesus Christus, dieser Messias sein soll. Wir schauen da heute so ein bisschen mehr informiert drauf, weil wir irgendwie das große Ganze im Rückblick jetzt ein bisschen besser fassen können. Aber für die Menschen damals war das nicht so einfach. Es war ihm nur klar, wenn diese Person kommt, wenn es passiert, dass dieser Messias kommt, dann wird das alles verändern. Und jetzt haben wir Weihnachten 2025. Und ich habe mal hier diese drei Stichworte aufgeschrieben: Entdecken, Staunen, Feiern. Ich wünsche mir, das ist mein persönliches Anliegen, für euch, aber auch für mich, dass dieses Weihnachten 2025 das Potenzial hat, dass wir neu entdecken, was es mit diesem Jesus eigentlich auf sich hat. Dass wir ins Staunen kommen, wie verrückt das eigentlich ist, dass Gott selbst Mensch wurde, wegen dir und mir. Und dass dieses Weihnachtsfest tatsächlich ein Moment ist, an dem wir feiern, eine gute Zeit haben. Aber nicht nur, weil wir Geschenke auspacken, einen schönen Heiligabend-Gottesdienst haben, sondern dass wir tatsächlich Jesus Christus feiern. Dass wir feiern, dass er diesen Weg für dich und mich gegangen ist. Ich möchte, dass wir alle, oder das ist mein Anliegen, erkennen, wir sind alle Teil von etwas Besonderem, dadurch, dass Gott eine Einladung an uns Menschen ausgesprochen hat und wir darauf eine Antwort geben dürfen. Deswegen ist das keine Kleinigkeit, deswegen ist es keine Randerscheinung, sondern es ist am Ende absolut von Bedeutung, im höchsten Maße, dass wir im Blick haben, dass Jesus Christus gekommen ist, gerettet hat und weiterhin retten will. Und ich möchte euch mit in einen ersten Text nehmen, wo eine Frage aufgeworfen wird, die sich irgendwie wie so ein roter Faden durch das Leben von Jesus Christus gezogen hat. Und diese Frage wird in Lukas 9, 18 bis 20 aufgeworfen. Und dort steht, als Jesus sich einmal zum Gebet zurückgezogen hatte und nur seine Jünger bei ihm waren, da fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Die einen, die halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Andere halten dich für Elia und wieder andere sagen, einer der alten Propheten sei auferstanden. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, für den von Gott gesandten Messias. Jesus ist mit seinem engsten Kreis zusammen und wirft diese Frage auf, ey, was bekommt ihr so mit in den Gesprächen, die ihr so führt? In dem Gemunkel, was manchmal so untergeht? Was für Gerüchte kursieren? Was denken die Leute, wer ich bin? Und interessanterweise gab es offensichtlich jede Menge Gerüchte. Ganz unterschiedliche Annahmen, wer dieser Mann ist, der da auf einmal in einer Art und Weise auftritt, handelt, redet, die sich irgendwie unterscheidet von all dem, was die Menschen vorher kannten. Und final stellt Jesus dann seinem engsten Kreis diese Frage: Was denkt ihr, wer ich bin? Und Petrus sagt es sehr klar: Wir sind davon überzeugt. Du bist der von Gott Gesandte. Du bist der Messias. Das war an diesem Punkt bereits klar für sie. Und man muss sich das vor Augen halten, was hängt denn eigentlich da dran an dieser Beantwortung der Frage, wer ist Jesus? Für die Menschen damals hing da dran, wir warten ja schon seit Jahrhunderten auf jemanden, der dieser Messias sein soll. Ist es der jetzt wirklich? Hat das Warten ein Ende? Geht das Warten weiter? Werden all unsere Hoffnungen, die wir mit diesem Kommen verbunden haben, erfüllt? Ist das jetzt wirklich Gottes Sohn? Und wird in diesem Jesus, den wir da gerade vor uns sehen, tatsächlich klar und deutlich nochmal für jeden sichtbar, dass Gott zu seinem Wort, zu seinen Versprechen steht? Das sind ziemlich tiefgreifende Fragestellungen, die damit verknüpft gewesen sind. Und für uns heute, für uns hängt letztlich da auch dran, Weihnachten, ist das jetzt nur Tradition oder hat das eine noch größere Bedeutung für mich? Das hängt an dieser Frage, wer ist Jesus? Hat der Glaube an Jesus Relevanz? Verändert das mein Leben? Oder steckt da eigentlich nicht viel Sinn drin? Oder jetzt mal ganz aktuell aus den letzten Tagen, ja, wo darüber diskutiert wurde, inwiefern Jesus, inwiefern Weihnachten entkolonisiert werden müsste. Ich weiß nicht, wer das verfolgt hat in Berlin, ja, wo darüber nachgedacht werden wollte, ob Weihnachten da nicht gewisse Elemente hat, die irgendwie neu gedeutet werden sollten. Und auf einmal rückten ganz verschiedene Aspekte da rein, die eher davon ablenken, wer Jesus ist. Dabei geht es im Kern wirklich um diese bedeutsame Frage, wer ist Jesus? Alles andere ist eigentlich erstmal Randnotiz. Alles hängt an dieser Frage. Und ich möchte, weil ich gerade sagte, diese Frage zieht sich irgendwie wie so ein roter Faden durch das Leben von Jesus, möchte ich jetzt mal so verschiedene Texte kurz anreißen, wo das deutlich geworden ist im Leben von Jesus. Und der erste Text, der steht in Lukas 2. Da steht: Endlich, nach 3 Tagen, fanden sie ihn im Tempel. Ja, es ist die Situation, als Jesus auf einmal verschwunden war, seine Eltern völlig außer sich waren. Wo ist unser Kind? Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern. Hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Wer ist dieses Kind? Und ich muss sagen, wenn ich diese Szene mir vor Augen halte und mich frage, wie würde das heute aussehen, da stelle ich mir ein Stadion vor, wo die Ränge bis auf den letzten Platz gefüllt sind. Und da stehen die Pastoren, die Pfarrer unserer Zeit, die Bischöfe, vielleicht der Papst selbst, alle, die sich irgendwie als Theologen bezeichnen würden, als Geistliche, sie stehen auf den Rängen und mitten im Mittelkreis dieses Stadions, da steht dieser 12-Jährige, hat ein Mikrofon in der Hand und erklärt denen, die doch eigentlich so weise sind, so gebildet sind, wer Gott eigentlich wirklich ist. Er antwortet ihnen auf eine Art und Weise, was sie vorher nicht kannten. Er hat Perspektiven auf das Leben, die ihnen fremd sind. Und dieses ganze Stadion ist eigentlich nur voller staunender Menschen. So stelle ich mir das vor. Damals in einem anderen Maßstab, in einer anderen Situation. Aber auch hier war es so, dass Jesus dort war, wo die, ich sag mal, geistlich Fitten irgendwie sich versammelten und sie konnten das überhaupt gar nicht einsortieren. Wer ist dieses Kind? Eine weitere Szene. Lukas 7, Abvers 18. Durch seine Jünger erfuhr auch Johannes von all diesen Dingen. Er rief zwei von ihnen zu sich und gab ihnen den Auftrag, zum Herrn zu gehen und ihn zu fragen, bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Die beiden kamen zu Jesus und sagten, Johannes, der Täufer, hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen, bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Dabei wurden sie Zeugen von Jesus, wie Jesus viele Kranke und Leidende und von den bösen Geistern Geplagten heilte und viele Blinden das Augenlicht schenkte. Sagen wir mal weiter. Er gab dem Boten zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anschluss nimmt. Auch hier war es so, die Frage steht im Raum, wer bist du, Jesus? Bist du der, auf den wir die ganze Zeit gewartet haben? Sollen wir weiter warten? Und Jesus gibt ja hier in diesen auf diese Frage noch nicht mal eine richtig konkrete Antwort. Man wünscht sich ja eigentlich, jetzt sag doch mal ja oder nein. Nein, Jesus weist sie auf das hin, was sie gerade sehen, miterleben können, wie er in das Leben von Menschen eingreift und will ihnen damit deutlich machen, dass die Begegnung mit ihm anders ist wie mit anderen Menschen. Ja, der letzte Vers drückt es nochmal so aus, und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Also er deutet darauf hin, dass die Annahme seiner Botschaft, die Begegnung mit ihm am Ende wohltuend, heilsam ist. Und es eigentlich nur negativ ist für jene, die ihn ablehnen und sich gegen ihn wenden werden. Noch ein weiterer Abschnitt, Markus 14. Da erhob sich der Hohepriester, trat in die Mitte und fragte Jesus, hast du darauf nichts zu sagen? Wie stellst du dich zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen? Aber Jesus schwieg und gab keine Antwort. Der Hohepriester wandte sich noch einmal an ihn und fragte, jetzt ganz konkret, so würde ich mal ergänzen, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Ich bin es, erwidert Jesus. Und ihr werdet dem Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Hier geht es, das lese ich gleich, hier geht es darum, dass Jesus eigentlich angeklagt wird, aber es geht gar nicht um die Schuldfrage, sondern es geht eigentlich gerade nur um die Klärung, wer bist du, Jesus? Bist du dieser, der angekündigt war? Und Jesus sagt, ich bin es. Und abschließend noch den Text, Lukas 23. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte, du bist doch der Messias oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht? Wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Und dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Selbst als Jesus gekreuzigt wurde und neben ihm zwei Verbrecher hängen, die wirklich Verbrecher waren, selbst da ist die Frage, Jesus, bist du wirklich der Messias oder nicht? Und es gibt ein Erkennen dessen und es gibt ein Ablehnen dessen. Ich habe jetzt einfach mal all diese Texte hintereinander rausgefeuert, um deutlich zu machen, das ist keine Kleinigkeit, keine Randnotiz, die Klärung dieser Frage, wer ist Jesus? Ganz ehrlich, wir könnten doch Weihnachten feiern, auch ohne die Beantwortung dieser Frage, beziehungsweise auch ohne Jesus. Aber dann wäre es halt einfach ein nettes Fest, so wie wir vielleicht eine nette Geburtstagsfeier feiern würden. Und das ist es eben nicht, sondern es geht tatsächlich um den Sohn Gottes. Und ja, ich hätte vielleicht diese Frage jetzt in dieser Predigt schneller beantworten können. Wer ist Jesus eigentlich? Und gleichzeitig wollte ich aufzeigen, nee, es geht nicht um eine schnelle Beantwortung, sondern es geht darum, dass wir erkennen, wie wesentlich diese Antwort für jeden Menschen, ja auch für uns am Ende ist. Kaiphas, der Hohepriester, er kommt am Ende ganz konkret zu Jesus und sagt, bist du es jetzt wirklich? Und Jesus sagt, ja, ich bin es. Da wird es sehr, sehr konkret. Und Jesus, er will eben Antworten auf dein und mein Leben geben. So wie er Antworten hatte als Zwölfjähriger für die Fragen derer, die besonders geistlich waren und schienen. Jesus ist es, der große Dinge tun will. In erster Linie vor allem, dass Menschen gerettet werden. Und gleichzeitig spricht er uns zu, dass er dieses Leben, was er uns anbietet, mit uns gemeinsam füllen will. Dass der Heilige Geist in uns lebt und wir befähigt auch durch ihn ein Leben führen können und sollen, was sich auf den Willen Gottes ausrichtet. Aber ganz ehrlich, Wissen alleine reicht auch nicht aus. Wissen alleine, dass Jesus jetzt dieser Sohn Gottes ist, ist auch nicht ausreichend. Denn wenn wir mal darauf gucken, was für Menschen haben Jesus umgeben? Ich würde sagen, da gab es drei Kategorien. Da gab es einmal die Leute, die waren fasziniert von Jesus. Die glaubten Jesus, sie waren überzeugt, so wie Petrus es sagte, ja, du bist der Messias. Die haben ganz klar gesehen, das ist der Sohn Gottes. Das ist die Antwort auf all die Verheißungen, die wir bekommen haben. Wir müssen nicht mehr länger warten, das Warten hat ein Ende. Jesus, der Messias, ist da. Das war die erste Kategorie. Die zweite Kategorie, das waren die, die einfach neugierig waren. Die wollten mehr wissen, sie wollten mehr erfahren. Sie wollten, so wie der Zachäus vielleicht, auf den Baum klettern und gucken, was passierte eigentlich. So ein bisschen mit Abstand. Man bekam das ja mit. Da, wo Jesus auftauchte, da sorgte es offensichtlich dafür, dass ein bisschen Unruhe entstand, dass irgendwie das Bestehende aufgerüttelt wurde, Systeme aufgebrochen wurden, weil auf einmal die Aussätzigen eben doch Kontakt bekamen, weil Blinde, die ihr Leben lang nichts gesehen haben, auf einmal sehen konnten, weil auch Zöllner wie ein Zachäus besucht wurden, obwohl es eigentlich überall verurteilt wurde. An ganz vielen Stellen brach Jesus Systeme auf, um darauf hinzuweisen, wer er ist und aus welchem Grund er gekommen ist. Da gab es eben diese zweite Gruppe, die wollten erstmal sehen, was passiert hier. Und die dritten, das waren die, die tatsächlich ein Problem mit Jesus hatten. Die ihn loswerden wollen, die Intrigen spielten, die ganz bewusst Menschen aufstachelten und auch höchstpersönlich immer wieder aufstanden, um Jesus zu kritisieren und versucht haben, letztlich auch sein Image, das, was die Menschen von ihm wahrnahmen, kaputt zu machen. Diese drei Kategorien sehe ich und ich hoffe, es wird deutlich, auch an diesen drei Kategorien, dass das Wissen eigentlich auf jeden Fall noch eine zweite Komponente braucht, damit man am Ende auch zu einer eigenen Antwort kommen kann in Bezug auf die Einladung Gottes. Nämlich ein Stück weit die Emotion. Die Begegnung mit Jesus, sie löste Begeisterung aus oder Anstoß und Ablehnung. Sie sorgte dafür, dass Leute neugierig wurden, die Nähe von Jesus suchten oder sich eben von ihm abwandten. Zu dem Wissen kam Emotion. Und ich wünsche mir, dass Weihnachten kein emotionsloses Fest für uns ist, sondern vor allem dadurch Emotionen dort hineinkommt, weil wir für uns erkennen, wer Jesus ist. Ich hatte euch diesen Dreiklang mitgebracht, entdecken, staunen, feiern. Ich will euch einladen, vielleicht für dich ganz persönlich, einen dieser drei Begriffe rauszugreifen und zu schauen, wie kannst du diesen Begriff für dich füllen, jetzt noch in dieser Adventszeit, hin zu Weihnachten. Dass diese Adventszeit, so kurz sie nur noch ist, tatsächlich einfach auch noch eine Entdeckungszeit ist, wo du dich beschenken lässt, vielleicht mit einem neuen Blickwinkel auf Jesus. Wo du vielleicht nochmal ein Buch in die Hand nimmst, was du so vielleicht jetzt nicht angepackt hättest. Ich lade dich ein, dass du Gott bittest, dass er dir einen neuen, wachen Blick schenkt für seine Größe und für das, was er für uns getan hat, damit wir ins Staunen kommen. Über das, was das für Jesus auch bedeutet hat, diesen Weg hier auf der Erde anzutreten. Mensch zu werden als Gott. Ganz Gott und ganz Mensch. Hier unter den Menschen zu leben, sich damit auseinanderzusetzen, dass Menschen ihn ablehnen und Menschen ihn aber auch feiern. Und dass das am Ende eigentlich davon getrieben wurde und getrieben worden ist, dass du und ich auf ewig mit Gott zusammen sein können. Weihnachten darf ein Fest des Entdeckens, des Staunens und auch des Feierns sein. Vielleicht reflektierst du auch nochmal mit dem dritten Begriff, wie feiern wir denn, wie feierst du mit deiner Familie Weihnachten? Wenn ich darüber nachdenke, wie wir Weihnachten feiern, als Familie auch, dann merke ich, ganz viel ist erstmal mit Orga, teilweise Konflikt auch verbunden, weil wir müssen zum Beispiel als Familie immer gucken, an welchem Feiertag ist man bei wem. Ja, mein Bruder hat Schichtdienst. Wie kriegt man das mit unter einen Hut? Meine Schwägerin hat Schichtdienst. Wie kriegen wir die Familie meiner Frau unter einen Hut mit der Familie von mir? Was machen wir mit unserer Tochter? Ist ja auch schön, so als engster Kreis vielleicht mal zusammen zu sein. So viele Fragen, so viel Organisatorisches. Und jeder von uns könnte eine Superliste machen. Wo ist der Raum eigentlich wirklich zum Feiern? Und vor allem Feiern von Jesus Christus. Mein Papa, der hat in unserer Familie mehrere Versuche gestartet, die Weihnachtsbotschaft irgendwie in den Weihnachtstagen mit in die Familie einfließen zu lassen. Und ich muss sagen, das ist gescheitert. Wir waren sind vier Kinder, und irgendwie war das nie gut möglich, so Heiligabend als Familie sich mal ins Wohnzimmer zusammenzusetzen und zum Beispiel die Weihnachtsgeschichte miteinander zu lesen. Weil wir Kinder immer andere Sachen im Kopf hatten, außer jetzt uns mal darauf zu fokussieren. Vielleicht klappt das in anderen Familien besser, würde ich mich darüber freuen. Bei uns war das eine riesige Herausforderung. Und was ich damit einfach nur sagen will, ist, ich glaube, jeder Kontext, jede Familie ist anders gestrickt. Aber wir alle dürfen frisch und kreativ darüber nachdenken, wie können wir es schaffen, dass Jesus Christus seinen Raum auch hat in diesen Tagen, die letztlich einzig und allein deswegen da sind, weil Jesus eben gekommen ist. Und das eine System passt vielleicht auf eure Familie, aber vielleicht nicht auf die Nachbarfamilie. Passt vielleicht für dich, aber vielleicht für deine Frau nicht. Lass uns da immer wieder gemeinsam suchen nach dem Passenden, damit Jesus auch den Raum hat, den er haben sollte. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass Weihnachten, auch wenn wir es jedes Jahr aufs Neue feiern, in diesem Jahr einfach auch besonderes Potenzial hat, für uns einen tatsächlichen Unterschied zu machen. Für uns ganz persönlich, für uns als Gemeinden, für uns als Familien, vielleicht sogar im Rahmen des gesamten Dorfes. Und ich möchte euch in dem Zusammenhang einfach mal zwei Bücher vorstellen. Weil ich habe ja gerade gesagt, vielleicht ist es auch mal dran, ein neues Buch zu lesen, um einfach neue Perspektiven zu bekommen. Und zwei Bücher, die ich unglaublich genial finde in Bezug auf die Entdeckung, wer ist Jesus eigentlich? Ist auf der einen Seite dieses Buch Jesus ist, von Judah Smith, wo einfach kapitelweise über eine Facette von Jesus nachgedacht wird. Und das in einer unglaublich guten Art und Weise, wo man echt einen super Zugang zu bekommen kann. Ja, also Jesus ist dein Freund, Jesus ist Gnade, Jesus ist die Hauptsache und verschiedene andere Kapitel, was nicht ein Weihnachtsbuch ist, aber einen ganz klaren Fokus auf Jesus setzt. Und beide Bücher sind von Amerikanern. Ich weiß, manch einer ist nicht so begeistert, Amerikaner zu lesen, die sind manchmal ein bisschen ausschweifend. Aber einen anderen Amerikaner, den ich euch sehr empfehlen kann, ist der Timothy Keller. Ist mittlerweile ja gestorben. Ziemlich bekannter Pastor aus Manhattan. Und er hat unter anderem dieses Buch Jesus geschrieben. Und er geht das Markus-Evangelium durch, immer mit dem Blick auf Jesus Christus. Das ist dahingehend vielleicht mit einem etwas anderen Fokus, aber ich habe die Bücher mit großem Gewinn gelesen. Und es könnte eine Möglichkeit sein, dieses Weihnachten 2025 neu zu entdecken, neu in Staunen zu kommen, doch neu zu feiern. Ich möchte zum Schluss kommen. Jeder von uns hat es am Ende selbst in der Hand, Antwort zu geben auf die Einladung Gottes. Und zwar in Bezug auf die Frage seines Lebens. Möchte ich mein Leben in der Verbindung mit Jesus Christus leben und führen? Aber eben auch in Bezug auf, wie gestalte ich dieses Leben? Wie sorge ich immer wieder für Fokus? Und dazu sind wir alle immer wieder neu eingeladen. Und das möchte ich einfach auch mit dieser Predigt, mit diesem Sonntag hier tun. Ich würde gerne für uns noch beten. Lade euch ein, dass wir vielleicht gemeinsam dazu aufstehen und uns gemeinsam an diesen Jesus wenden. Jesus Christus, ich danke dir so sehr, dass wir hier heute in deinem Namen zusammenkommen können. Es geht darum, dass wir dir die Ehre geben, dass wir dein Wort, die Bibel, in die Hand nehmen und darin entdecken, was du für uns bereithältst. Und ich bin dir so dankbar, dass wir diese Advents- und Weihnachtszeit haben, weil sie einfach deutlich macht, dass wir die Begegnung mit dir brauchen. Und ich wünsche mir so sehr, dass das Glaube, dass die Beziehung zu dir etwas Leidenschaftliches ist. Etwas, was immer wieder neu belebt wird, dadurch, dass wir einen frischen, geraden Blick auf dich erhalten. Dass wir einfach darüber in Staunen kommen, weil du uns die Augen dafür öffnest, was du bereits getan hast und was du auch heute noch tun willst. Auch hier, heute, jetzt in diesem Moment, in unserem Leben, willst du handeln, willst du hineinwirken. Und das finde ich großartig, dass du kein Gott bist, über den wir möglichst viel einfach nur erfahren müssen. Du bist kein Gott, der einfach von außen auf uns drauf guckt und uns unser Ding machen lässt, sondern du bist der, der in uns lebt, du bist der, der uns neues Leben geschenkt hat und der uns mit Namen kennt, der Anteil nimmt an das, was uns bewegt. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass du uns diesen neuen, wachen, frischen Blick geben kannst auf dich. Dass wir eine klare Vorstellung, eine klare Aussage auf die Frage haben, wer ist eigentlich dieser Jesus ganz persönlich für mich? Und dass wir alle gemeinsam zu dieser ersten Personengruppe gehören, die voller Begeisterung auf unseren Jesus gucken und mehr wollen von dir. Wecke diese Sehnsucht in uns, richte unsere Herzen auf dich aus und lass dieses Weihnachten 2025, diese Adventszeit zu einem Moment werden, der uns ganz nah an dein Herz führt. Hab Dank dafür. Amen.